guten Abend. Ich heiße ganz alle herzlich willkommen. Heute habe ich ein gutes Thema. Bei Gott haben wir nur Gutes zu erwarten und zu empfangen. Und mein Thema wird sein, was ist der Glaube an Gott? Was bringt es mir? Was habe ich denn davon? Und wie wirkt sich das in meinem Leben aus? Gläubige Menschen können so viele falsche Ansichten haben über Gott, über Glauben und haben oft viele falsche Vorstellungen. Für viele ist Glauben nichts wissen, aber für mich ist Glaube alles wissen. Ich weiß alles über mein Leben und so weiter, meine Zukunft, mein Leben hat einen Sinn. So viele Menschen, sie folgen nur den Fabeln nach. In der Bibel heißt es einmal diesen Altweiberfabeln. Wer im falschen Zug sitzt, der kommt nicht ans Ziel, wenn er in eine andere Richtung läuft im Zug. Also wir müssen schon im richtigen Zug sein und das Richtige in unserem Leben tun. Dann kommen wir auch ans Ziel. Nur nebenbei. So, wenn man nicht weiterkommt, sollte man sich fragen, was ist mit mir los? Eigentlich der Glaube an Gott funktioniert so sicher, so narrensicher, dass selbst die Kinder und die einfachen, ungelehrten Leute sich nicht irren können. Ja, oft sind viele Menschen mit falschen Leuten zusammen und die verdrehen die Wahrheit. Was ist der Glaube an Gott? Sich mit einem Narren abzugeben, so steht in Sprüche 13, Vers 20, wer mit Weisen geht, wird selbst weise, aber die Gefährten der Narren, die werden vernichtet. Wer also nur mit Weisen sich abgibt, der wird klüger. Ja, lerne. Jesus hat sogar im Tempel mit den weisen Leuten geredet und die Leute haben sich gewundert, wo kommt seine ganze Weisheit her? Er war der Sohn Gottes. Bei den Ungläubigen, da ist der Vater, der Teufel, er ist ein Lügner und er erzählt den Menschen Lügen. Auch wenn es 95% Wahrheit ist, was aus deinem Mund kommt, ist immer eine Lüge und sein Glaube ist auf Lügen aufgebaut. Was ist der Glaube an Gott? Der Teufel glaubt auch an Gott, in aller Liebe, sogar mehr wie wir alle Christen zusammen. Er zittert noch dabei. Aber nach Johannes 8, Vers 44, Satan ist ein Betrüger. Und ein Betrüger überzeugt sein Opfer so, dass er glaubt, er hätte die Pferde gestohlen. Und dass er die Wahrheit sagt und so weiter. Und dass er ja ein Opfer der Lüge ist. So weiter. So viele Menschen werden belogen. Und sie merken nicht einmal, dass sie belogen werden. Auch in Sachen Glaube und Wahrheit. Und ich muss gewiss sein, wenn ich an Gott glaube, dass ich an den richtigen Gott glaube, dass ich die richtige Beziehung zu Gott habe. Weißt du, im irdischen Leben, da kann ich alles verändern. Aber im geistlichen Leben, wenn es auf die Ewigkeit hingesehen, wenn da was passiert, da kann nichts mehr verändern, ist alles zu spät. So wie ein Baum fällt, so bleibt er liegen. Jedes Jahr werden Millionen von Menschen Opfer von schnell reich werden wollen, von diesem System, schnell Geld machen, schnell was verdienen, schnell reich werden. Und so viele Betrüger sind unterwegs und täuschen die Menschen und betrügen um ihr Vermögen. Sie werden ausgeplündert und ausgeraubt. Betrüger, die werden vom Teufel geleitet. Der Teufel ist ein Dieb, ein Mörder und ein Lügner insgesamt. Und viele Menschen in dieser Welt unterstützen den Teufel. Wenn diese Milliarden Engel, die einmal gefallen sind, die vor Gott einmal standen, heilig, 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 heilig ist der Herr und sangen in der Gegenwart Gottes, wenn die schon verführt wurden, ein Drittel der Engel wurden verführt und so weiter und sind gefallen, sind mit dem Satan mitmarschiert. Was will dann der Mensch sagen? Was will ich sagen? Als Mensch, als Sterblicher? Wenn schon die Engel, diese ewigen Wesen, die von Ewigkeit her waren, Gott lobten und priesen, heilig, heilig, heilig ist der Herr, und die sind gefallen. Darum sollen wir die Geister prüfen. Die Bibel sagt, glaubt nicht einem jeden Geist, jeder Inspiration, jedem Geisteseindruck oder irgendwelchen frommen Gedanken oder Schnapsideen oder Blitzgedanken. Wir sollen die Gedanken prüfen. Wo kommen die her? Wer hat sie inszeniert? Blitzgedanken sind geistliche Überfälle im Positiven wie im Negativen. Geistliche Überfälle. Und diese Überfälle, die können einmal Wut sein, Zornesausbruch. Nicht alles, was gut ist, ist gut. Und nicht alles, was schlecht ist schlecht. Nur nebenbei. Diese Wutausbrüche, die können von Gott sein, die können auch von Menschen sein. Dass jemand auf den Teufel wütend ist, auf den Teufel ärgert, Satan hinter mir, das war bei Jesus auch so, sehr spontan. Wir müssen die Geister prüfen. Von wem kommt es? Wer sagt es? Wer ist der Autor? Satan betrügt die Menschen, er führt einen Krieg gegen Gott, macht Gott überall schlecht und madig, stellt Gott in Frage, sollte Gott gesagt haben? Und dann, wenn du die nicht aus erster Hand weißt, aus der Offenbarung heraus weißt, dann kannst du sagen, ich weiß es nicht genau. Es könnte sein, dass es genau anders ist. Ja, der Teufel ist ein Betrüger. Er hat seine Anhänger betrogen. Ein Drittel der Engel, diese wunderbaren, herrlichen Wesen, die in der Musik tätig waren, die Gott mit angebetet haben, die Mitarbeiter Gottes, die wurden verführt. Ein Drittel der Engel, die haben gegen Gott rebelliert. Und Rebellion ist Sünde gegen Gott. Und Gott hat diese Engel verworfen und hat sie nicht mehr gebraucht. Und sie wurden auch nicht mehr gebraucht, auch wenn sie nachher ihm dienen wollten. Die haben, ja, sind dahin gegeben worden. Ja, sie hätten gerne dienen wollen. Gefallene Wesen, gefallene Engel, auch der Teufel, der will Gott dienen, Jesus dienen, er will Jesus nachhelfen. Du siehst also, du musst fragen, von wem kommt das? Wer ist der Initiator? Und, aber Gott gebraucht diese Engel nicht mehr, hat sie nicht mehr nötig. Er hat sie dahin gegeben. Nur nebenbei, damit wir das wissen und das mal behalten so im Kopf. Wir müssen prüfen, ist das von Gott, von wem ist das? Die Aufgaben der gefallenen Engel sind erledigt. Auch, ja, sie haben die Dienste der Behausung aufgegeben. Und das passiert auch, ja, mit allen möglichen Geisteswesen, auch geistlich bei uns Menschen. Wenn wir versagt haben, dann müssen wir nochmals ein paar Runden in der Wüste drehen, bis wir von vorne wieder anfangen können. Deshalb hat Gott Menschen geschaffen. Und deshalb sagt er auch Gott, lasst uns Menschen machen. Und jetzt insbesondere die bekehrten Menschen, die Gläubigen, die Wiedergeborenen, die Geretteten, die sind jetzt die Diener Gottes, sind die Engel Gottes. Die nehmen den Platz dieser gefallenen Engel ein. Und deshalb heißt es auch im Sendschreiben einmal, schreibe an den Engel zur Gemeinde in Sardes, schreibe an zu den Engel an die Gemeinde zu Laodicea. Also immer die Bischöfe, die Leiter der Gemeinde, das waren die Engel. Und heute sind die Engel, die Menschen, die Engel, die den Platz dieser gefallenen Engel, die auf diese Erde geworfen worden sind, den Platz einnehmen. Die gebundenen Engel, die auch die Gerichte verursachen werden, das sind nicht irgendwelche Geisteswesen groß, sondern Menschen, die besessen sind, die die Erde zerstören, die Plagen über diese Erde bringen. Das sind die gefallenen Engel, Dämonen. So ein Dämon, wie ein Adolf Hitler einmal war, verstehst du, die Menschen ins Unglück gestürzt haben, Millionen auf dem Gewissen haben. Und das sind die gefallenen Engel. Die benutzen die Menschen, die sich dem Satan, diesen Geistern, diesen Dämonen hingeben. Und das Dritte Reich war für mich nichts anderes als eine Generalprobe Satans. Und die zerstören die Erde. Oder heutzutage, da muss nur ein Präsident in USA oder in Russland auf den roten Knopf drücken und dann geht die Welt in die Luft. Dank der vielen Atombomben, die sie haben. Der Teufel benutzt Menschen, um die Erde zu verwüsten und so weiter. Das sind diese gefallenen Wesen, die den Besitz von den Menschen ergreifen. Der Antichrist, das ist auch ein Mensch, ein Wesen, eine Persönlichkeit. Die bringen das Schlechte und das Böse auf diese Erde. So wie die Bekehrten, die sollen das Gute auf diese Welt bringen. Sie machen, was Gott sagt. Und sie überwinden das Böse mit dem Guten. Und wir sind als Christen auf dieser Welt, einfach das Böse mit dem Guten zu überwinden. Und unsere Aufgabe ist, Gottes Willen zu tun, zu fragen, Herr, was ist dein Wille? Die Aufgabe der gefallenen Engel, die sind erledigt, die können nicht mehr weiter dienen, die sind auf diese Erde geworfen und jetzt jeder Gläubige, jeder Bekehrte ist ein Engel Gottes, der nimmt diesen Platz der neuen Schöpfung, dieser neuen Kreatur, ein Neues ist im Werden und sie stiften Segen, die hingegebenen Menschen, die Gott lieben und so weiter, sie üben Liebe, sie dienen den Menschen und der ganzen Menschheit, nicht nur Christen, sondern auch den Nichtchristen. Die Gläubigen, die sich Gott hingeben, sie helfen und erleichtern den Menschen das Leben. Das sind Engeldienste. Die beschützen die Menschen, die begleiten die Menschen, die fördern das Gute, sie heilen die Menschen. Ob jetzt nun ein Arzt ist, der die Menschen operiert und eine Krankenschwester die Menschen gesund pflegt oder jemand gesund betet, beides sind von Gott gewollt, die das Gute tun. Stellen sich bewusst in dem Dienst Gottes und sie machen aus wenig viel. Ich denke nur an den kleinen Jungen, der bei diesen 15.000 Leuten dort in Palästina mit 5 Broten diese Massen speisen konnte, gebt ihr ihnen zu essen. Und es war ein Engel, dieser Junge war ein Engel, der hatte Brot dabei und der hat den Teufel, der die Leute verhungern lassen wollte, hat den Teufel überwunden. Und wir sollen durch den Glauben an Jesus Christus den Satan überwinden. Die Gläubigen beenden den Krieg, der einst im Himmel begonnen hat. Die wahren Gläubigen bekämpfen den Drachen. Sie nehmen das Mahlzeichen des Tieres nicht an. Sie akzeptieren nicht das innere Brandmal, das so viele Menschen haben. Dahingegeben, aufgegeben, verlassen. Und was auch immer ist, so ein inneres Brandmal wie ein Absalom, der gegen seinen Vater David gekämpft haben. Sie werden keine Antichristen. Gläubige Menschen werden dem Teufel das Handwerk legen. Jesus ist mein Herr, Jesus ist mein König, Jesus wird angebetet. Aber Antichristen lehnen Jesus ab. Und alle, die Jesus ablehnen, seit 2000 Jahren sind Antichristen. Wir müssen jetzt nicht groß auf den Antichristen warten, dass er irgendwo kommt. Und deshalb sind die Gläubigen da. Durch sie behält Gott in dieser Welt die Oberhand, in ihrem Leben, in jedem einzelnen Leben. Wenn Gott die Oberhand bekommt und die Menschen sich Gott unterordnen, dann widerstehen sie dem Teufel. Sie legen dem Teufel das Handwerk. Sie haben keinen Platz für den Argen, keine Zeit für den Teufel, für das Negative, was das auch immer sein mag. Und so wird Satan aus dieser Welt vertrieben, der die ganze Erde verführte. Wir als Christen haben einen Auftrag in dieser Welt, dem Teufel Nein zu sagen. Ich mach keine Brote aus den Steinen und ich falle nicht nieder vor dir und bete dich nicht an. Und ich werde dir auch keine Show abziehen und zeigen, dass Gott mit mir ist. Der Glaube an Gott, wie wirkt sich das aus? In Offenbarung Kapitel 12, Vers 7 lesen wir und folgende Verse. Und es entbrannte ein Kampf im Himmel, der tobt immer noch, der ist noch nicht fertig. Michael und seine Engel bekämpften den großen Drachen und der Drache kämpfte und seine Engel und er siegte nicht. Und ihre Stätte wurde nicht mehr gefunden im Himmel. Der Teufel ist aus dem Himmel geworfen und der große Drache und die alte Schlange, und das heißt der Teufel und Satan, sie haben versucht, die Welt zu verführen. Und deshalb, jeder Christ, der sich nicht verführen lässt, jeder Gläubige, jeder Mensch, jeder anständige Mensch, jeder Mensch guten Willens, der legt dem Teufel das Handwerk, dass er nicht mehr brandschatzen kann und Leute verderben kann. Der Teufel muss in die Wüste geschickt werden, weil wenn die Leute sagen, ja, wir brauchen dich nicht, wir brauchen das alles, wir kaufen bei dir nichts. Ihm darf in unserem Leben kein Anrecht gegeben werden. Das ist der Glaube an Gott, wie er sich auswirkt, warum wir Christen sind und warum hat Gott Menschen gewollt. Was ist der Glaube an Gott? Man gibt dem Teufel keinen Anspruch, keine Angriffsfläche, keine Einfallstore. Man beschäftigt sich mit ihm, man nimmt keine Zeit für ihn. Das ist der Glaube an Gott. Ich habe keine Zeit für den Satan. Ich bin so ausgefüllt mit meiner Liebe zum Herrn, dass ich also gar keine Lust habe. Man hat sich für Gott entschieden und jetzt kommt zu etwas, was ich sagen möchte, was mir dieses Tage wichtig ist, was ich betonen möchte. Man muss laut aussprechen, ich liebe Jesus oder ich diene Jesus, ich bete Jesus an. Nicht den Teufel und nicht das Negative und nicht das Böse und das Schlechte. Wir sollen das Gute anbeten und das laut aussprechen. Ich habe so oft in meinem Leben erlebt, ja auch diese Tage, ich habe ein Problem gehabt, ich habe einfach das laut ausgesprochen und 10 Minuten später war das Problem gelöst. Wir müssen lernen, als Christen laut zu sprechen, zu befehlen. Befehle werden laut gegeben, im Befehlston. Ja, im Befehlston. Laut aussprechen. Ja, was du glaubst, musst du laut aussprechen. Das musst du immer laut bekennen vor der unsichtbaren und vor der sichtbaren Welt. Unsichtbare Welt, das ist egal, wie viele Leute da sind. Es müssen nicht die Leute hören, es müssen die Dämonen hören, es müssen die Geister hören, es müssen die Gedanken hören, meine Ohren müssen hören. So spricht der Herr, ich mache hier nicht mit, ich falle nicht nieder. Du sollst allein Gott anbeten, Gott dienen. Das muss ich laut bekennen. Denn nur das, was du laut bekennst, das hören die Geister in dir, in mir, in uns. Und das bestimmt unser Leben, was ich laut ausspreche. Deshalb, Geschwister, ist es so wichtig, laut auszusprechen. Tod und Leben liegen auf meiner Zunge. Deshalb, du kannst gar nicht laut genug sein und betonen, da wo du bist, rufe hinaus in den Wald und dann halt es wieder zurück, dieses Echo. Und das ist die Antwort des Herzens. Sage laut deinem Herzen, was du glaubst. Sag laut deinem Herzen, was du bist. Sag laut deinem Herzen, was du hast und was du erwartest. Ich erwarte Jesus. Halleluja. Preis dem Herrn. Und dann sage ich noch Amen dazu. Und das heißt, so sei es. Drück deinen Glauben laut aus. Oute. Egal was es ist. Weißt du, das funktioniert bei Christen und Nichtchristen. Wir haben die Autorität, laut zu sprechen. Befehle. Gebiete, das sind die Worte der Bibel. Du sagst es und so ist es. Was du nicht sagst, so wird es auch nie sein. Kannst lange nachdenken, kannst im Stillen beten und die Däumchen drehen, da wird nichts passieren. Gebrauche die Sprache. Deine Macht liegt im gesprochenen Wort. Gottes Macht liegt im gesprochenen Wort, aber auch deine Macht liegt im gesprochenen Wort. Sage das, was Gott sagt, über dein Leben, über deine Situation, über deine Krankheit, was auch immer sein mag. Sage, was die Bibel sagt. Die Schrift muss sich erfüllen. Auf das, was geschrieben steht. Das Wort Gottes muss bei dir die Oberhand bekommen, in deinem Kopf eingehen, in dein Herz eingehen, dein Leben erfüllen. Nur nebenbei. Das Wort Gottes muss, ja, den Drachen gebieten und bekämpfen. Der Drache muss besiegt werden durch deine Worte. So wie dieser Engel Michael gebot, der Herr strafe dich. Und der ist gleich abgezogen. Wenn du mit der Strafe Gottes drohst dem Teufel, zieht er langsam ab. In deinem Kopf, in meinem Kopf muss das Negative, das Böse raus, egal was es ist. Der Hass, die Sünde, die Krankheit, das muss alles raus. Und ich kann es nur rauslassen, wenn ich durch meinen Mund rausspreche. Geschwister, es ist so wichtig, laut zu beten, laut zu proklamieren. Der Teufel versucht uns, Gedanken einzupflanzen. Gedanken kann er nicht lesen, da ist er zu dumm dazu. Und das steht ihm auch gar nicht zu. Die Gedanken sind frei, wer kann sie erraten? Aber er kann die Gedanken einpflanzen. So wie das Unkraut, wie es in der Bibel einmal heißt. Satan ging nachts, dieser dumme, böse Bauer, der hat böse Samen ausgestreut. Und du sagst, wie ist es aufgegangen? Warum wächst da so viel Unkraut? Ja, weil das Wort Gottes wurde nicht laut proklamiert. Da war noch Platz für das Böse, für das Negative. Und da ist das passiert. Sprich die ewigen Wahrheiten aus. Denn der Mensch lebt nicht von Brot allein, sondern von einem jeglichen Wort, das durch den Mund Gottes geht. Ich habe zu Hause, füttere zur Zeit, eigentlich darf man nicht, aber ich tue es trotzdem. Ich füttere die Vögelchen. Und das ist interessant, diese jungen Vögelchen, die gerade jetzt fliegen gelernt haben, die kommen mit, da wo ich die füttere. Und das ist interessant, die Mutter nimmt das in ihren Schnabel und schiebt den jungen Vögelchen in den Schnabel. Die können eigentlich selber picken, aber das können sie wahrscheinlich noch gar nicht verdauen, was auch immer ist. Also Gottes Wort in deinem Mund. Und die Bibel ist so menschlich. Millionen Menschen haben es gelesen, zerfetzt, zerrissen, geglaubt und abgelehnt und so weiter. Und es funktioniert immer und es bleibt immer Wort Gottes. Gottes Worte bleiben ewig, sind universell. Worte, die Gott in deinen Mund gelegt hat, sprich sie einfach aus. Ich lebe, weil er lebt. Ich gehe, weil er mir befohlen hat. Einfach, ich stehe auf, ich erfülle die Absichten und Gedanken Gottes. Folge deinen Idealen. Du weißt in deinem Herzen, was der Wille Gottes ist für dein persönliches Leben. Das, was du siehst, und sehen ist nichts anderes, als das Wort aussprechen, einfach in die Welt setzen. Und das, was du ausgesprochen hast, das wird zu dir zurückkommen, das wird aufgehen und das wird zehnfach mindestens Frucht tragen. Seine Verheißungen stehen dir zu, wenn du es glaubst, folgst und das tust, was er sagt, füll die Krüge mit Wasser. Einfach füll den Raum mit der Herrlichkeit Gottes, wie? Klatsch in die Hände, erhebe den Namen des Herrn oder was auch immer sein mag. Und du wirst merken, dass plötzlich dein Glaube überhand nimmt, das wächst, es entwickelt sich weiter. Und es ist möglich, dass Menschen eine durchaus richtige Auffassung haben. Und wenn sie das nicht tun, dann bringt es nicht, da passiert gar nichts. Aber es gibt Menschen, die sind nicht so weit, wie manche Christen sind, oder wie manche Christen vermuten, dass sie so weit sind. Aber sie gebrauchen die Prinzipien der Bibel. Das, was der Mensch von Gott bekommen hat, du sollst dein Wort gebrauchen. Oder dein Mund gebrauchen. Und unser Mund ist zum Befehlen, zum Sprechen. Sprich das Richtige aus. Und du wirst erstaunt sein, es funktioniert. Bei Christen, Nichtchristen, Kommunisten, Faschisten, wem auch immer ist, das Wort kommt nicht leer zurück. Das Wort, das du ausgesprochen hast, kannst du nicht mehr einfangen. Das ist gestreut, das funktioniert. So, fang an zu sprechen. Das Richtige auszusprechen. Verdamme dich nicht, verfluche dich nicht, rede kein falsches Zeugnis über dein Leben. Das heißt, ich kann es nicht, ich schaff's nicht, es geht nicht, es funktioniert nicht, ich bin krank, ich bin arm. Rede positiv. Verfluch dich nicht. Niemand kann dich verfluchen, außer du selbst. So wie dieser Petrus, der den Herrn verleugnete. Ich kenne den Menschen nicht, ich weiß nicht, wovon du sprichst. Ja, er hat sich selbst verdammt und verflucht. Und viele Menschen verbauen sich so die Zukunft, ihr Leben, ihre Gesundheit. Was ist der Glaube? Was ist der Glaube an Gott? Deine innere Einstellung ist so wichtig. Wem möchtest du gefallen? Wem möchtest du Recht tun? Die gefallenen Engel, diese Dämonen, die haben Gott widersprochen. Hör auf, Gott zu widersprechen. Wenn Gott sagt, geh, dann kannst du gehen. Wenn Gott sagt, gib, dann kannst du geben. Wenn Gott sagt, warte, dann kannst du warten. Wenn Gott irgendetwas sagt, dann kannst du es. Denn er redet nicht nur ins Blaue hinein. Gib Gott Recht. Gib Gott die Ehre. Du kannst tiefgläubig sein, in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen sein, die Gemeinde besuchen, die Gottesdienste besuchen, wenigstens einmal in der Woche, und doch falsche Ansichten und falsche Überzeugungen und falsche Gewissheiten haben. Rede vernünftig. Rede keine Narretei-Dinge. Das heißt so verrückte Sachen. Ja, sonst gehst du verloren. Der Teufel möchte nur Gedanken einzupflanzen, dass du diese Gedanken aussprichst. Bete mich an. So viele Menschen sind religiös, aber nicht gerettet. Du wirst gerettet sein und wirst nur gerettet sein, wenn du dich zu Jesus bekennst. Ich lebe, weil Jesus lebt. Ich regiere, weil Jesus regiert. Und wenn ich Probleme habe, dann sage ich, Jesus, geh du an die Tür. Und rede du mit dem Herrn oder dem Teufel da oder mit wem das auch immer sein mag. So viele Menschen denken, sie sind gerettet, wenn sie zu einer Kirche gehören. Die Kirche rettet uns nicht, sondern das persönliche Bekenntnis. Nicht, ob ich katholisch, evangelisch oder freikirchlich, pfingstlerisch oder was ich bin. Nein, mein Bekenntnis zu Jesus, meine Stellung zu Jesus. Ich liebe ihn. Ich glaube an ihn. Darum rede ich auch. Ja, in meiner Bibel heißt es, Römer Kapitel 10, so du mit deinem Wort, meinen Worte hörst und so weiter. Der Glaube kommt aus der Predigt. Deshalb predigen wir, deshalb sind wir auch eine Predigtkirche und wir legen so einen Schwerpunkt auf die Verkündigung in dieser letzten Zeit. Die Menschen gehen nicht mehr in der Kirche, deshalb muss die Kirche zu ihnen kommen. Ja, und deshalb versuchen wir, Jesus dir nahe zu bringen. Und der Glaube kommt aus der Predigt. Und so du mit deinem Herzen glaubst und mit deinem Munde bekennst. Mit deinem Herzen glaubst. Manchmal kannst du es gar nicht richtig glauben. Aber du musst dann mal zuerst mal dein Herz bekehren. Herz, Glaube, Jesus lebt. Jesus regiert, Jesus ist Herr. Und so du mit deinem Munde bekennst, wer den Namen des Herrn anruft, Jesus, Jesus, wirst du Wunder erleben. Wenn du krank bist, rufe Jesus an. Muss keine langen Gebete sprechen. Jesus hat nirgendwo gesagt, dass man lange Gebete sprechen muss. Du musst nur den Namen des Herrn anrufen. Anrufen ist nichts anderes, wie laut auszusprechen. Jesus kontaktieren, das ist anrufen. Telefon nehmen und anrufen. Herr Doktor, kommen Sie ganz schnell, ich bin im Sterben. Und du wirst sehen, was da passiert. Du musst ihn ansprechen. Herr Jesus, Gott hat einen Namen. Er ist nicht Gott oder Jehova oder Elohim, El Shaddai oder wie diese ganzen alten Götternamen heißen. Er ist Jesus und du sollst ihn Jesus nennen und er wird sein Volk von ihren Sünden selig machen. Anrufen. Wer bittet, der wird bekommen. Aber du hast nicht, weil du nicht gebeten hast. Bete laut. Und du musst nicht nur deinen Gedanken beten. Weißt du, der lebendige Gott hört nur laute Worte. Du musst ja deine Gedanken auf den Herrn richten. Herr Jesus, ich brauche heute neue Schuhe, neue Kleider, neue, was weiß ich, neue Möbel oder neue, was weiß ich, irgendwas Neues. Gott will gebeten werden. Er will, dass wir laut aussprechen. Gott will gebeten werden. Ihr habt nichts, weil ihr noch nicht bittet. Tu das, was er sagt. Und du wirst merken, es wird gut werden. Jesus ist gekommen. Jesus ist gekommen, um die Werke Satans zu zerstören. Jesus ist dieser Messias, dieser Heilbringer, der uns in den Urzustand wiederherstellen will und wieder alles gut machen. Und er hat uns mit Gott versöhnt, uns mit Gott in Einklang gebracht, in Harmonie, dass wir eins sein können mit Gott. Ruf ihn an. Ruf ihn an. Wir haben so ein Lied mit Billy Smith mal gelernt. Ruf ihn an, ruf ihn an, ruf ihn an. Jesus in der Leitung, ruf ihn an. Jesus, kannst du überall anrufen. Heutzutage so ein Smartphone, so ein Handy, du kannst mit diesem Handy bis nach Japan und China und was weiß ich, nach Amerika telefonieren und du kannst wenn du den Namen Jesus anrufst, das ist diese PIN, und dann bist du mit der ganzen Welt verbunden, mit dem Universum verbunden, du redest mit dem Universum, ruf ihn an. Durch Jesus bist du mit Gott einverstanden, denn Jesus hat uns Gott vorgelebt, er wurde gekreuzigt, er wurde dahingegeben, verraten und so weiter. Du billigst ein, was Gott über Jesus gedacht hat, du bist seiner Meinung, und wer den Sohn Gottes annimmt, der wird gerettet werden und wird ewiges Leben haben. Selbst wenn du schwere Wege gehen musst, du kannst es einfach annehmen. Jesus, dein Weg war auch kein leichter Weg, kein Spazierweg. Du bist auch nicht flanieren gegangen. Nein, der Weg zum Kreuz war ein hartes Unternehmen. Da hat dein Leben gekostet. Du hadest nicht mit Gott. Weißt du, wenn du an Jesus glaubst, hörst du auf, mit Gott zu hadern. Warum? Warum hat er das zugelassen? Warum müssen gute Menschen so viel Böses erfahren? Warum? Was ist der Glaube an Gott? In dem Moment, wo du an Jesus Christus glaubst, wirst du umgepolt, verändert. Wir lesen in der Bibel von Saul von Tarsus, dass als er Gott begegnete oder Jesus begegnete, umgepolt wurde. Der hieß dann plötzlich, oder hat sich Paulus genannt, nicht mehr Saul von Tarsus, sondern er war plötzlich der Paulus. Ist das nicht herrlich? Hat sich selbst umgenannt. Warum? Er wollte nicht mehr der Alte sein, der Jude, der bei Gamaliel studiert hat, der die Christen verfolgt hat. Er wollte Paulus sein jetzt, ein neuer Mensch. Und so wurde der Saulus ein Paulus, aus dem Verfolger wurde ein Verfechter des Glaubens, ein Botschafter Jesu Christi, der die Gemeinde Jesu aufgebaut hat. Eigentlich dürften wir heute gar keine Christen heißen. Denn eigentlich das Christentum basiert so auf die Lehre von dem Apostel Paulus, wir müssen Paulinisten heißen statt Christen. Aber du siehst, er hat sich umgenannt und er war immer noch derselbe Mensch. Er hat nur die Richtung geändert. Er eiferte jetzt für Gott und nicht mehr für das Gesetz der Väter und nicht mehr für das Judentum und nicht mehr für die Religion. Hat nicht mehr die Christen verfolgt, sondern im Gegenteil hat den Christen gedient und die er uns verfolgte, für die hat er Geld gesammelt, damit die was zu essen kaufen können in Jerusalem. Er hat Menschen für Jesus gewonnen, er war von Jesus begeistert, den er einst gehasst hat. Und du siehst, das ist diese Umpolung, das ist der Glaube an Gott, du wirst umgepolt. Er wurde nicht einfach von Gott umbenannt. Weißt du, ist es schön, wenn Gott einen umbenennt. Und du sollst jetzt nicht mehr Abraham heißen, sondern Abraham. Oder nicht mehr Sarah, sondern Sarai und so weiter. Und das ist das Schöne, weißt du, dass Gott die Menschen umbenennt. Aber Paulus wurde nicht von Menschen umbenannt, sondern vom Heiligen Geist. Indem er innerlich verwandelt wurde, wurde er ein anderer Mann. Und wenn der Heilige Geist über unser Leben kommt, sind wir andere Menschen. Was ist der Glaube? Der Glaube ist, mit dem lebendigen Gott in Berührung zu kommen. Er hat sich selbst von den rabbinischen Lehren und Leben getrennt, auch wenn er immer noch Rabbiner war. Wenn ich den Korintherbrief lese, da ist so viel Rabbinisches noch von ihm drin. Aber er hat das gut vermischt, das Gute behalten, hat nicht gleich das Kind mit dem Bart ausgeschüttet. Und er hat das Rabbinische, das Gute behalten und Jesus noch dazu. Und das ist fantastisch. Das ist der Glaube an Gott. Ich behalte meine alte Tradition, meine alte Entwicklung, wo ich herkomme. Und es war gut, es war nicht alles schlecht im Judentum. Und hat das Gute behalten. Prüft alles und das Gute behaltet und dann das Gute aus dem alten Leben in das neue Leben mit rübergenommen und ja, da wurde so Rabbi Paulus und nicht mehr der Schaul und Saul. So, hat sich selbst ja in die Wüste begeben, zu Hause, nach Tarsus ist er gegangen und hat von Jesus gelernt, dass er sagen kann, ich hab's vom Herrn empfangen. Egal was es war, ob es Abendmahl war oder sonst was, er hat es vom Herrn empfangen. Aber er war immer noch derselbe Mensch. Er war noch derselbe Saulus, der jetzt Paulus ist. Paulus ist die römische Version von Saulus, nichts anderes, also nichts Außergewöhnliches. Weil die Menschen sagen, da guck mal, das ist ja von Saulus zu Paulus geworden, nichts Außergewöhnliches. Ich weiß das von meinem persönlichen Leben. Er lebte plötzlich in einem anderen Kulturkreis. Ich war in Litauen, war ich Jonas, in Russland war ich Ivan, in englischem Raum war ich John, und wenn ich zu den Italienern ging, war ich Giovanni oder Franzosen, verstehst du? Und bei uns hier in Deutschland bin ich Johannes, verstehst du? Und das ist Paulus, aber ein und derselbe Mensch. Ich könnte sagen, Ivan Matutis und Jonas Matutis, das war ich lange Zeit in Litauen. So, einen neuen Kulturkreis, eine neue Identität. Und ich bin immer noch derselbe. Weißt du, wenn wir uns bekehren, wir bleiben dieselben Menschen, die wir sind. Wir sind nur geheiligt. Wir haben jetzt unsere Identität gefunden. Tatsächlich aber trug Paulus schon von Geburt an beide Namen, Saulus und Paulus. Was ist der Glaube? Paulus sagt, ich bin allen alles geworden. Das ist der Glaube, ich kann beides. Ich kann Jude sein, ich kann Grieche sein, ich kann mit den Barbaren sein, ich kann Hohes haben, ich kann im First-Class-Hotel schlafen, aber ich kann auch im Heustadel übernachten. Er lebte Gott aus, er lebte die Offenbarung aus, die er im Judentum nicht fand, die er nicht gelernt hatte. Ja, und die Offenbarung kannst du nicht studieren. Plötzlich erscheint der Herr dir auf dem Weg. Und Paulus sagt, ich war nicht ungehorsam der himmlischen Erscheinung, die mir damals auf dem Weg nach Damaskus begegnete. Später beruft er sich immer wieder auf diese Erscheinung. Ich habe es vom Herrn empfangen. Und Geschwister, genau das ist, wo mir das auf dem Glauben ankommt. Wir müssen alles von Gott empfangen, durch die Offenbarung. Der wahre christliche Glaube ist eine Offenbarungsreligion. In aller Liebe eine Offenbarungsreligion. Was ist der Glaube? Es ist im Leben einfach, dass ich weitergegangen bin. Ich bin nicht stehen geblieben. So viele Menschen bleiben stehen. Ich bin geboren, habe meine Schule abgeschlossen, meinen Beruf gelernt, verdiene jetzt Geld. Das ist alles. Aber das ist nur ein kleiner Teil meines Lebens. Mein Leben geht weiter. Wir fangen im Fleisch an und müssen im Geist aufhören. Und oft im Alter, da kommt der Mensch wieder zu sich, da, was er eigentlich alles wollte, was er alles konnte und so weiter. Uns geht es wie dem Petrus. Er fischt die ganze Nacht, eigentlich das ganze irdische Leben, und fängt kein einziges Fischlein. Und dann kommt der Heiland in sein Leben, begegnet ihm dort am Ufer vom See Genezareth und sagt, hast du nichts gefangen? Nein, hat der Petrus gesagt. Dann sagt der Herr, fahr raus mittags um die Mittagszeit mitten auf dem See und wirft die Netze aus. Und dann fangen sie so viel, dass sie sogar den anderen abgeben können. Das ist Glaube. Das tun, was Jesus sagt, nicht was ich selber mache. Du kannst Nächte fischen und wirst keinen einzigen Fisch fangen. Ich sehe den Heiland so. Er begegnet der Herr Jesus den Menschen. Die Jünger sind enttäuscht, frustriert, unglücklich. Fahrt hinaus, macht einen großen Fang. Und können sogar anderen abgeben. Wenn du Gott begegnest und Jesus erlebst, dann wirst du so reich gesegnet, dass du sogar anderen abgeben kannst. Das ist der Glaube. Was ist der Glaube? Denk drüber nach. Lieb nicht blind in den Tag hinein. Sag, was der Glaube für dich persönlich ist, und zwar laut aussprechen. Segen ist, dass ich von den anderen was abgeben kann. Ich habe so viel, ich kann das gar nicht verarbeiten. Manche Leute hier bei uns in der Gemeinde haben einen Garten und die haben so viel in diesem kleinen Garten, so viel Gemüse, dass sie es Leuten abgeben können. Die Zucchinis, viele haben so große Zucchinis, verstehst du, sie können so viel abgeben. Wenn du gesegnet bist, kannst du anderen Leuten was abgeben. Das ist Segen. Du fängst so viele Fische, dass du sogar anderen abgeben kannst. Aber zuerst musst du versorgt sein und werden. Nur dann kannst du ein Segen sein. Viele Menschen, viele Christen verausgaben sich, übernehmen und überfordern sich selbst. Wenn du keine Liebe erlebst, du kannst keine Liebe weitergeben. In aller Liebe. Wenn du keine Liebe erlebst, kannst du keine Liebe weitergeben. Du nimmst deine Verletzungen mit und du gibst auch deine Verletzungen mitgemischt mit dieser scheinbaren Liebe weiter. Deshalb musst du erstmal geheilt werden an deinem Frust, an deinem Ärger, an deinen Ängsten, an deinem Zweifel. Und dann kannst du das Gute weitergeben. Wem viel vergeben ist, der liebt viel. Also du kannst nicht vergeben, wenn Gott es dir nicht alles vergeben hat. Du bist reich beschenkt. Ach komm, nimm das alles mit. Vergebung ist ein Gehorsamsakt. Jesus sprach zu seinen Peinigern, die ihn ans Kreuz genagelt haben, und die waren schon alle weg. Die ihn verraten haben, die waren alle schon weg. Aber er sprach laut aus, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Er hat in die Luft gesprochen. Weißt du, was Beten ist? Nichts anderes, wie in der Luft sprechen. Für mich besteht das wahre Christentum aus der Herzen, aus der Liebe. Einfach, ich rede zu Gott. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nichts, was sie tun. Er hat nicht zu den Menschen gebeten, gesagt, oh, ich vergebe euch. Die Menschen können dir nicht vergeben. Aber du kannst Gott bitten, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Gott ist die Liebe. Oder Gott ist Liebe. Eigentlich die ist es gar nicht. Er ist Liebe. Und ein großes Thema in der Bibel. Gott will geliebt werden. Du musst nur laut aussprechen, Vater, ich liebe dich. Ich habe mal in einer Versammlung, einer Konferenz, mal einen Altarruf gemacht. Es ging um irgendetwas. Ich kann es jetzt nicht mehr genau sagen, um was es ging. Aber da kommt eine Person nach vorne, kniet sich hin und sagt, Jesus, ich liebe dich. Jesus, ich liebe dich. Jesus, ich liebe dich. Jesus, ich liebe dich. Dass der Mann daneben auch sagt, ja, Jesus, ich liebe dich auch. Und plötzlich der ganze Raum, der ganze die Leute, die beten am Altar nichts anderes als nur, Jesus, ich liebe dich. Jesus, ich liebe dich. Jesus, ich liebe dich. Und das ist das Gebet, das Gott hört. Du musst nicht viele Worte machen. Herr Jesus. Ja, ist er dein Herr oder nicht? Aber wenn du sagst, Jesus, ich liebe dich. Jesus verlangt keine sklavische Teilnahme an irgendwelchen Zeremonien, Kulte, Rituale und sonst was. Er will auch nicht, dass du irgendwo Mitglied in einer Kirche oder Sekte bist. Ja, die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Religion. Ich bin evangelisch, ich bin katholisch, ich bin überkonfessionell. Meine Liebe zu Gott formt mein Temperament, mein Charakter, meine Persönlichkeit, meine Beziehungen. Jesus, ich liebe dich. Jesus, ich liebe dich. Und es ist so wichtig, dass die Liebe Gottes mein Herz erfüllt. Und das, was im Verborgenen geschieht, das passiert öffentlich. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir ein verborgenes Leben in Gott haben. Und wenn du ein verborgenes Leben in Gott hast, dann bist du ausgeglichen, harmonisch. Dann wirst du veredelt und verwandelt mehr und mehr. Dann entwickelst du dich weiter. Dann wird dein Glaube vertieft. Das ist Glaube, dieses verborgene Leben. Da musst du nicht sagen, ich bin Christ, ein großes Plakat tragen. Ich glaube an Jesus. Aber die unsichtbare Welt, dass du an Jesus glaubst. Die Teufel müssen wissen, dass du Jesus liebst. Nicht unbedingt deine Mitmenschen, weißt du? Das ist gar nicht das Wichtigste. Das Wichtigste ist, dass Gott weiß, dass der Himmel weiß, dass du Jesus liebst. Wer mich bekennt vor den Menschen, den will ich auch bekennen vor meinem himmlischen Vater. Sei mal ehrlich. Was hat dir der Glaube bisher gebracht? Sei mal ehrlich. Hat er dich glücklicher gemacht, dich normaler gemacht, dich gesünder gemacht, dich erfolgreicher gemacht? Hat er dir Vorteile gebracht? Hat er dir Kraft gegeben? Hat er dich, dir die Ängste genommen? Was hat dir der Glaube gebracht? Ich frage es mir immer wieder, was habe ich vom Glauben? Ich gehe nicht im Supermarkt und wir gucken mal, was die alle so haben. Nein. Wenn ich bete, dann will ich ganz konkret sein. Ich habe ein Ziel, ich will was besorgen oder ich kann im Bett bleiben. Was hast du davon, von deinem Glauben? Wahrer Glaube, und ich sage das, was wahrer Glaube ist. Die meisten Leute wissen nicht, was wahrer Glaube ist. Nicht nur, was wir wahr halten oder nichts wissen, wie manche sagen. Hoffen und Harren macht viele zum Narren. Was ist der wahre Glaube? Für mich ist der Glaube, es ist getan. Es ist vollbracht. Ich bin erlöst. Ich weiß, mein Erlöser lebt. Ich muss für meine Erlösung nichts mehr tun. Ich muss meine Erlösung nicht mehr verdienen, wie in manchen Religionen der Fall ist. Meinen Glauben kann ich in ein Wort zusammenfassen. Es ist getan. Es ist vollbracht. Es ist geschehen. Es ist alles abgeschlossen. Ich lebe in einer neuen Dimension. Da ist alles geklärt, alles erledigt. Da ist alles fertig gemacht. Ja, bei Gott ist alles fertig gemacht. Psalm 23 haben wir so eine schöne Stelle. Im Angesicht meiner Feinde deckt er den Tisch. Weißt du, was das auf Deutsch richtig heißt? Da ist schon alles gekocht, gebraten und gebacken. Du musst, und das wird nur noch serviert und ich muss nur kommen und essen. Und sagen, danke Herr. Ja, es ist schon alles bereit, es ist alles fertig. Da wird nur noch serviert. Und hier, du musst verstehen, was die Bibel ist. Es ist alles schon vollbracht. Das ist mein Glaube. Glaube an Gott. Das mache ich jedes Mal beim Abendmahl. Weißt du, warum das Abendmahl da ist? Dass wir nicht vergessen, was Jesus für mich getan hat. Er hat sein Leben hingegeben, sein Blut vergossen, sein Leib zerbrochen und ausgeteilt. Jeder hat ein bisschen was von Jesus. Beim Abendmahl ist es so wichtig, dass die Leute begreifen, nicht alle haben alles von Jesus. Du hast was von Jesus, ich habe was von Jesus, der andere hat auch was von Jesus und die anderen haben auch noch was von Jesus. So hat jeder etwas von Jesus. Jesu Leib ist gebrochen. Ich habe nicht alles von Jesus. Kein Mensch kann alles von Jesus haben. Die Bücher können nicht fassen, was er alles getan hat. Im Angesicht meiner Feinde deckt er den Tisch. Ich muss einfach die Gunst Gottes nicht verdienen, ich muss nur kommen und sagen, danke Herr. Und weißt du, so viele Leute, wenn sie mal irgendwo auf dem Podium sitzen, das habe ich beobachtet, und alle Leute gucken zu, die wissen gar nicht, wie erst mal mit Messer und Gabel, selbst wenn sie Profis sind, verstehst du, und die werden verunsichert. So viele Menschen sind verunsichert, wie esse ich im Angesicht meiner Feinde. Ich muss meinen Feinden zeigen, dem Teufel zeigen, den bösen Menschen zeigen, den negativen Geistern zeigen. Ich lass mich schmecken. Und dann beiß ich da die Keule ab. Ich geniere mich nicht. Wie ein alter Ritter, ja. Wir müssen zeigen, im Angesicht meiner Feinde, die sitzen alle gegenüber und gucken, was macht er, wie geht das? Weißt du, die spionieren, die sind solche Spanner, die spionieren, was macht er da jetzt, wie benimmt er sich, wenn die Schwierigkeit kommt, wenn die Krankheit kommt, wenn die Not kommt? Ja, es ist alles fertig, ich bediene dich und dann, wenn ich noch was brauche, schöpfe ich nochmal nach. Meine Erlösung ist ein kostenloses Geschenk. Ich darf jetzt nur zusehen und mitmachen. Komm und sieh und lass dich schmecken. Und jetzt gilt es, wer sich rühmen will, der rühme sich des Herrn. Also ich muss jetzt nicht irgendwie auf Sparflamme fahren. Das darf ich. Kleine bisschen, ja, die gucken ja alles zu, verstehst du? Der schmatzt. Der lässt sich schmecken. Die Person, die durch den Glauben gerettet wird, ist ein Mensch. Ganz einfach, der besteigt ein Schiff von London nach New York. Ich mache das nur ein Bild jetzt hier, Platz, damit ihr versteht, was das Glaube wirklich ist. Der besteigt das Schiff und er fährt mit dem Schiff von London nach New York. Normalerweise könntest du auch ins Wasser springen und von London nach New York schwimmen. Aber glaub, wie lang du da unterwegs bist, wie viele Wellen, wie viele Stürme, was du alles so durchmachen musst, da kommen noch ein paar Eisberge, dann sinkst du womöglich wie die Titanic. Ich muss aber als im Glauben, und das ist für mich Glaube, ich muss einfach im Schiff sitzen, in der Kajüte irgendwo mich hinlegen, ausruhen, das Schiff schaukelt zwar ein bisschen, aber ich lasse mich von diesem Schiff tragen bis nach New York. Und das Schiff macht die ganze Arbeit. Und so ist auch der Glaube an Gott. Der Glaube an Gott macht die ganze Arbeit. Ich muss mich nur in die Hände Gottes legen. In deine Hände befehle ich meinen Geist. Und so weiter. Dann gehst du im Glauben. Und das ist mein Glaube an Gott. Ich bin vollkommen hingegeben der Gerechtigkeit Jesu. Ich muss meine Gerechtigkeit nicht verdienen. Und das ist Religion. Das ist Glaube für mich, ihr Lieben. Ich kann mit meinen Werken nicht bestehen. Ich komme mit meiner Schwimmkunst nicht von London bis nach New York, da gehe ich unter, komme ich nur ein paar Meilen vielleicht vom Ufer weg. Und nichts ist schlimmer als der fromme Stress. Nichts ist gefährlicher als der fromme Stress. Ich streng mich an, oh, ich schwimme schon rüber im Namen Gottes. Halleluja. Nein, leg dich ins Schiff und schwimm rüber auf die andere Seite. Lass dich davon erlösen. Fall in die Arme Gottes. Er ist dein Vater. Er hat dich gewollt. Und du bist auf dieser Welt nicht zufällig. Du bist mit einem Plan, mit einer Absicht auf dieser Welt. Viele Menschen haben Angst vor Gott. Ja, das kann ich nicht. Ich kann mir das nicht leisten. Was du brauchst, Bruder, Schwester, das ist eine Heilung des Gottesbildes. Es ist alles fertig, es ist alles getan. Heilung des himmlischen Vaters. Gott ist mein Vater. Durch den Heiligen Geist sagst du, aber lieber Vater, Daddy, Papa, Papi, Vati, wie auch immer, du kannst mit Gott per Du sein. Dein Gottesbild und dein Menschenbild braucht Heilung. Unbedingt. Sonst ist dein Glaube sinnlos. Dann glaubst du, der Papst da oben, der Bischof, der Pastor, die Ältesten. Ach, das sind so große Leute. Nein, du merkst, Gott ist mein Vater, wie er sein Vater ist. Papst Johannes 23 hat einmal gesagt, ich bilde mir nichts ein, ich bin auch nur ein Diener Gottes. Verstehst du? Und das ist, der Mann ist demütig gewesen. Ich bin auch nur ein Diener Gottes, auch wenn ich Papst bin. Der Stellvertreter Jesu Christi. Und wir sind alle Gläubigen miteinander, alle, die den Herrn Jesus lieben. Stellvertreter Jesu Christi hier auf Erden. Wir sind Botschafter an Christi Stadt. Ich bin Papst. Ohne, dass ich den Hut trage, weiße Klamotten und alte römische Kleider. Dein Gottesbild. Und erst durch deine Heilung und durch diese Heilung bist du versetzt an himmlische Örter. Mit Christus regierst du. Mit Christus und regieren, sich hinsetzen und Befehle erteilen. Da sitzt du in deinem Wohnzimmer und du erteilst. Alexi! Du weißt ja, dieser Apparat da, wo du bestellen kannst bei Amazon. Alexi, ich brauche das und so weiter. Und dann wird Alexi das alles schon regeln. Weißt du, und das ist Glaube. Du sprichst in den Raum hinein und irgendjemand, irgendwo ist ein Mikrofon aufgestellt und hört dich. Du betest zu dem unsichtbaren Gott, Alexi, was es auch immer ist. Und dann beginnt für dich eine neue Zeitrechnung, ein neuer Lebensabschnitt. Was ist der Glaube an Gott? Es ist eine Offenbarungsreligion. Jetzt habe ich es kapiert, jetzt habe ich es verstanden, jetzt weiß ich es. Und dann mache ich ständig Erlebnisse mit Gott. Rufe mich an und ich will dein Gebet erhören. Jetzt erfahre ich die Leitung des Heiligen Geistes. Denn nur welche der Heilige Geist leitet, die sind Kinder Gottes. Alle anderen kannst du alles vergessen. Das sind nur religiöse Menschen. Und jeder muss selbst Gottes Erfahrungen machen, wo er steht. Im Alltag, in der Familie, am Kochtopf, im Büro, in der Schule. Und in Malachi Kapitel 3 sagt der Herr, Gott, der Allmächtige, prüfe mich. Prüfe mich. Du sollst mal begreifen, du kannst Gott prüfen. Nicht, dass er dich prüft, sondern prüfe mal Gott. Prüfe mich. Und wie kann ich Gott prüfen? Bring den Zehnten ganz in mein Kornhaus und ich will die Fenster des Himmels auftun und den Segen herabschütten. Fang an, den Zehnten zu geben. Gib und es wird dir gegeben. Das sind diese Gesetze. Der Glaube an Gott ist geregelt von Ewigkeit her. Gib und es wird dir gegeben. Bitte und es wird dir geantwortet. Ja, vergib und es wird dir vergeben. Es ist so, ich muss den ersten Schritt machen. Ich muss anfangen, bekenne mich und ich werde dich im Himmel bekennen. Jesus, 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 Jesus. Verstehst du? Ja, bekenne. Bekenne ganz schlicht in dem Raum, wo du lebst, da, was du zu schaffen machst. Denn die meisten Probleme haben wir zu Hause. Unsere Depression haben wir zu Hause, wenn wir im Bett liegen. Zu Hause, wenn ich allein bin. Zu Hause, wenn ich niemand habe. Da kriegt man Depressionen und du kannst diesen Geistern gebieten. Jesus, du bist hier. Ich bin nicht allein, denn du hast versprochen, siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Bekenne Jesus, rufe es laut aus, proklamiere. Bekenne, was du glaubst. Weißt du, du musst es aussprechen. Deine Ohren müssen hören. Und wenn du das hörst, das geht zum Herzen. Und das ist dieser Kreislauf des Glaubens. Du sprichst aus, dass deine Ohren hören und dein Herz glaubt. Und du musst manchmal aussprechen, obwohl du es nicht glauben kannst, gar nicht fassen kannst. Du sprichst einfach in den Raum hinaus. Bitte, so wird es dir gegeben. Und ihr habt noch nichts gebeten. Klopfe an, so wird es dir aufgetan. Suche, so wirst du finden. Es sind so einfache Formeln. Geh los. Geh auf dein Problem zu. Und die Lösung wird dir entgegenkommen. Du bist noch gar nicht dort. Hast du schon die Lösung empfangen? Erlebe dein Ostern. Diese Frau am Ostermorgen, sie gingen auf diesen Grabstand, da war zum Grab, um Jesus zu salben. Und da heißt es, und wer wird uns den großen Stein wegwalzen? Und sie haben sich nur unterhalten, wer wird uns diesen Stein wegwalzen? Und die sind noch gar nicht dort, ist der Stein weggewalzt und da sitzt schon ein Engel obendrauf. Erlebe dein Ostern. Und so viele Christen haben noch Ostern nicht erlebt. Die sind vielleicht noch bei Golgatha. Oh Herr Jesus, du starbst für mich, armen Sünder. Oder du bist irgendwo bei Weihnachten, Jesus ist geboren. Aber erlebe auch dein Ostern. Wir sollen die christlichen Feste erleben. Das muss unser Leben ausmachen. Erlebe die Erfüllung im Heiligen Geist. Du willst was von Gott haben. Das ist Glaube. Was ist der Glaube an Gott? Ich will jetzt noch versuchen, da ganz einfach schnell zu erklären. Liebe und du wirst geliebt werden. Hasse und du wirst gehasst werden. Also du bekommst immer das, was du veranlasst, was du tust. Diene und es wird dir gedient werden. Mit welchem Maß du misst, mit dem Maß wird es gemessen. So wie du andere behandelst, wundere dich nicht, dass du auch so behandelt wirst. Und es kommt alles wieder zurück. Das ist das Schlimme dabei. Wie ein Bumerang, das schmeißt hin und plötzlich pfeift es an deiner Nase wieder vorbei. Und das sind klare Glaubensbeweise. Weißt du, Gottes Gesetze gelten. Sie sind universell und überall für jedermann, so wie die Schwerkraft für jedermann gilt. Auch wenn es viele noch gar nicht entdeckt haben. Das haben sie erst beim Newton entdeckt, dass es eine Schwerkraft gibt, bis ihm der Apfel auf den Kopf gefallen ist. Vielleicht muss dir auch noch ein Apfel auf den Kopf fallen oder eine Birne. Es ist ein Beweis, dass Gott noch im Regiment sitzt, weil die Schwerkraft funktioniert, weil der Glaube funktioniert, der Glaube an Gott funktioniert. Dieses Echo-Gesetz gilt immer noch. Ruf in den Wald hinaus und du kriegst ein Echo. Gott ist ein Wesen, das alle positiven Eigenschaften zusammen in sich vereinigt. Das ist Gott, der Glaube an Gott. Alles Gute und Vollkommene kommt von dir, Vater des Lichts, steht dann in der Heiligen Schrift. Er liebt uns und er will uns haben und unser Leben ist mit seiner Liebe geprägt und ja, seine Vergebung, seine Gegenwart, die prägt uns. Du hast mir so viel vergeben, warum soll ich jetzt so kleinkariert sein? Gott lässt sich erleben und erfahren. Einfach mit ihm weitergehen. Aber du musst die ersten Schritte machen in deinem Leben. Sag ja zu Gott und Gott sagt ja zu dir. So einfach. Dieses Gesetz, diese Formel gilt. Sag ja zu seinen Wegen. Er ist der Daseinende Gott. Rufe an in deinen Konflikten und sag, Herr, siehst, jetzt habe ich die Nase voll. Mir reicht's. Hilf bitte. Schütte dein Herz vor dem Herrn aus. Oder ruf ihn an, so wie du einen Arzt anrufst, wenn du krank bist. Herr Doktor! Bitte helfen Sie mir. Da kommt gleich die erste Hilfe. Plötzlich ist Blaulicht vor der Tür, der Krankenwagen. Aber du musst anrufen. Die kommen nicht von sich selbst, dass sie denken, wir gehen jetzt von Haus zu Haus und suchen ein paar Kranke. Rufe ihn an. Er heilt deine Wunden. Und er will dir, jetzt pass auf, was da passiert. Was ist der Glaube an Gott? Gott gibt mir nur Selbsthilfe zur Hilfe, dass ich mir selbst helfe. Er hilft mir, er stellt mich auf die Beine, stellt mich wieder her, nimm dein Bett und geh nach Hause. Ganz einfach. Damit du wieder weitermachen kannst. Das ist der Glaube. Hilfe zur Selbsthilfe. Da plötzlich, da kannst du, jetzt kannst du dein Geld selber verdienen. Er gibt dir einen Angelhaken und ein Würmchen und zeigt, hier kannst du rausschmeißen diesen Haken und kannst Fische fangen. Er stärkt dich, damit du weiterläufst, damit du nicht müde wirst, sondern dass du aufhörst wie ein Adler, das haben wir kürzlich gehabt. Der Glaube an Gott ist für mich, ich spreche für mich, nicht nur etwas für wahr halten, sondern etwas ganz Konkretes, eine lebendige Beziehung, was Praktisches hier in diesem Leben. Und so wie jede Beziehung, jetzt bitte halte ich auch wieder fest, wie jede Beziehung schließt auch Konflikte ein, auch die Konflikte, da habe ich mit Gott Konflikte. Mutter Therese hat gesagt, ich bin mit Gott verheiratet, oder mit Jesus verheiratet, aber der ist ein bisschen schwierig manchmal. Und Jesus ist auch manchmal schwierig. Er verlangt von mir Dinge, die ich gar nicht bringen will. Ja, die Beziehung schließt Unverständnis ein, bringt Zweifel und Ablehnung. Ist es der richtige Partner oder Partnerin? Ja, und so ist auch mit dem Glauben. Der Glaube an Gott ist für mich ein ständiges Ringen, sich durchkämpfen. Ist es nicht, ist es wahr, ist es nicht wahr? Ja, es ist wahr. Verstehst du? Ich muss mich durchkämpfen. Durch Zweifel komme ich zum Glauben. Zuerst kommt der sechste Sinn und dann erst der siebte Sinn, der Glaube. Ja, ist Gott das richtige Wesen, mit dem ich mich abgegeben habe, mit dem ich mich eingelassen habe? Ich weiß, nach 3 Wochen Christsein, nachdem ich Christ war, habe ich einfach die Frage gehabt, ist Gott der richtige Partner für mich, für mein Leben? Und dann muss ich es erstmal abwägen. Und dann ließ Gott Krisen in meinem Leben hinein. Und durch die Krisen lernte ich die Kraft Gottes kennen, dass Gott da ist, dass sein Handeln und seine Pläne ja unbegreiflich sind, unfassbar sind. Ja, und dann, je mehr ich Probleme hatte, desto näher kam ich zu dem lieben Gott. Ich muss diese Wahrheit bekennen. Und wir werden sehen, verstehst du, dass er lebt, dass er mich lieb hat, dass er mich versteht, dass er sich um mich kümmert, dass ich ihm alles sagen kann. Forscher haben bewiesen, dass Menschen, die glauben, älter werden, gesünder werden. Forscher haben bewiesen, keine Christen, Nicht-Christen, haben alle Leute untersucht, also Gläubige und Ungläubige, Religiöse und Nicht-Religiöse, auch im Bibelbelt, dort in Amerika, verschiedene Superfrommen, auch Atheisten untersucht. Und sie haben festgestellt, dass Leute, die an Gott glauben, deutlich älter werden, zwar unabhängig von der Religion, welcher Religion auch, kann es ein Buddhist sein, ein Moslem sein oder Christ, spielt jetzt keine Rolle. Gläubige Menschen werden älter. Der Gläubige weiß, mein Leben ist in Gottes Hand. Ich komme ins Paradies, sagen die einen, verstehst du, oder in Nirvana oder sonst wohin. Das ist nur Religion. Ich sage das ja nur. Weißt du, die Menschen, die glauben, die haben einen weiteren Horizont. Die leben nicht nur für dieses Leben. Im Christentum geht das Leben nach dem Tod weiter. Das Beste kommt noch. Halleluja. Der Glaube selber scheint auch auf die Länge des irdischen Lebens einen deutlichen Einfluss zu haben. Bei Mönchen hat man festgestellt, diese Forscher haben festgestellt, dass die Mönche, die im Kloster leben, richtig leben im Kloster, also Glaube, wo sie arbeiten und beten und so weiter, dass sie um 3 Jahre älter werden als der Durchschnitt der Bevölkerung. Ja, Mönche auf dem Berg Athos, die glauben und gesund leben, die werden uralt sogar. Nur nebenbei. Gläubige Menschen gehen besser mit Krankheiten um als die Ungläubigen. Die wissen, ich falle in Gottes Hand. Gott ist mein Oberarzt. Er hat es gegeben, er hat es genommen. Der Name des Herrn sei gepriesen. Also die Ungläubigen können damit nicht umgehen. Die hadern mit ihrem Schicksal. Die werden böse, aggressiv. Aber der Gläubige kann loslassen, kann diese Erde verlassen und sagen, gut, auf mich wartet ein anderes Zuhause. Der Glaube an Gott wirkt sich positiv auf die psychische Gesundheit eines Menschen, unbedingt, in aller Liebe. Zudem fördert der Glaube an Gott Werte wie Nächstenliebe, wie Selbstliebe und vieles andere, was Liebe anbetrifft, denn Gott ist die Liebe. Es verbessert die Beziehungen zu Freunden und zu der Familie und stabilere soziale Verhältnisse und so weiter. Das schafft Gottvertrauen. Da habe ich jetzt den Menschen und jenen Menschen, der steht zu mir, auch wenn er mich nicht kennt und mich richtig versteht, aber er ist ein Mensch, ich bin nicht allein, es gibt auch noch andere Menschen auf dieser Welt als mich. Und diese sozialen Beziehungen, die bauen den Stress ab, was es auch immer ist. Ausgeruhte und entspannte Menschen leben länger, das haben die Wissenschaftler festgestellt. Und weniger Stress bedeutet ein besseres und allgemeines gutes Wohlbefinden. Wenn du 6 Tage arbeitest und einen Tag ruhst, man hat bei Leuten untersucht, bei Adventisten, die den Sabbat halten oder Juden, die den Sabbat halten, die leben anders oder genau den Sabbat halten. Nach der Bibel, wie es vorgeschrieben ist, dass sie 6 Tage arbeiten, als wenn es keinen Gott gäbe und am 7. Tag ruhen, als wenn es keine Arbeit nötig wäre, sich einfach in Gott verlassen. Eine geringe Anfälligkeit haben diese Leute erlebt an Kreislauferkrankungen, Depressionen und ihr inneres Immunsystem ist stärker. Wer einmal in der Woche zur Kirche geht, also keine gläubigen Ärzte haben das untersucht oder der Forscher untersucht, aber wer einmal in der Woche ins Gotteshaus geht, der verlängert sein Leben um 7 Jahre, steht ja in der Bibel schon. Also ich möchte lieber einen Tag im Gotteshaus sein, als 1000 Jahre in oder 1000 Tage bei den Gottlosen sein, versteht. Aber die Wissenschaftler haben festgestellt, Menschen, die einmal in der Woche ins Haus Gottes gehen, eine Predigt sich anhören, drüber nachdenken und wieder nach Hause gehen, sich Zeit für Gott nehmen. Gott nimmt sich Zeit für einen Menschen dann in aller Liebe. Was glaubst du nur, was bei uns ist? Wir gehen 4-mal in der Woche in die Predigt, in das Wort Gottes. Ja, Halleluja. Der Glaube an Gott fördert deine Gesundheit. Der Glaube ist Kraft. Und die Mediziner haben das alles festgestellt. Alexis Carrel, ein Nobelpreisträger von 1912, der Mediziner, also er war ein Mediziner, der schreibt hier, Alexis Carrel, das Gebet ist eine wirkliche Kraft. Der Einfluss des Gebetes auf Leib und Seele ist ebenso nachweisbar wie Einfluss der Drüsensekretion und zeigt sich in erhöhter körperlicher und geistiger Frische und Leistungsfähigkeit, Größe moralische Widerstandskraft und sowie Größe Verständnis für die Realitäten, die den menschlichen Beziehungen zugrunde liegen. Beten drückt unser Tun, ein Gehabe, einen ungestörten Stempel auf, einen unzerstörbaren Stempel auf. Alexis Carrel schreibt weiter über das Beten. Das Beten gibt eine Gelassenheit der Haltung, etwas Ruhevolles in der Miene, in Gebärde ist an Menschen zu beobachten. Also das hat dieser Arzt beobachtet, dieser Nobelpreisträger auch. Das Innenleben des Menschen wird dann bereichert durch das Gebet. Und weiter sagte Alexis Carrel, ich habe als Arzt erlebt, wie Menschen, bei denen jede andere Behandlung versagt hatte, durch die stille Macht des Gebetes aus Krankheit und Trübsinn sie emporgehoben wurden. Das Gebet ist übrigens die einzige Macht der Welt, die anscheinend die sogenannten Naturgesetze überwinden kann. Ist das nicht fantastisch, was ein Mediziner schreibt? Nicht ein Christ, nicht ein Pfingstler, nicht ein Charismatiker. Das Gebet und der Glaube überwindet die Naturgesetze. Der Apostel Paulus schreibt, ich glaube, darum rede ich und darum verkündige ich auch, darum predige ich auch hier. Halleluja. Und ich spreche meinen Glauben aus. Vater im Himmel, dich gibt es und du bist mein Vater mein Freund, mein Partner, ich darf mich in allen Dingen zu dir mich nahen und dich bekennen und deinen Namen, Jesus, laut ausrufen. Jesus, ich habe deinen Namen hier heute Abend verkündigt und weitergepredigt. Ich habe dich bezeugt und Heiliger Geist, und jetzt bitte ich, überzeuge du die Menschen von der Liebe und der Kraft Gottes und so weiter, dass sie die Botschaft gehört haben, dass sie diese Botschaft in ihrem Leben umsetzen können. Du bist ein gnädiger, barmherziger und gütiger Gott. Dich will ich anrufen und zu dir will ich halten mein Leben lang. Amen.